SWR Kultur Hörbuch. Der Eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 10.
20. Doch wann sagte ich je genug? Wann je war ich genügsam? Ohne dass mein Wollen, Sehnen, Begehren alsbald begannen zu lauern, zu lesen auf Zeichen eines möglichen Mehr. Und meine Seelengier strebte nach allem. Nichts mag euch freilich angesichts des vor euch hockenden Wracks ferner jeder Glaubwürdigkeit scheinen, denn das Maß an Vermessenheit, welches ich graue Gruftgestalt einst aufgebracht haben soll. Ich selber erschrecke ja, wenn mich der gute Doktor ins Spiegelglas blicken lässt und selbiges mir in aller Klarheit beweist, wie schmeichelhaft noch jene schummrige Verzerrung ist, mit welcher mir das Wasser im Blechnapf mein Abbild zurückwirft. Dieser von fader Kost und tatenloser Müßigkeit zugleich ausgezehrte und aufgeschwemmte Leib, dies teigige Antlitz mit den hohlen Wangen, den hohlen Augen, fädig umkränzt von jenem vor der Zeit schlohweißen Haar, mit dem ich zurückkehrte aus dem Hades des Marquis. Diese gelblichen Stifte im brüchigen Zahnspalier, diese Schlaffheit, bar jeglichen Willens und Hoffens. Das alles sei meins? Sei ich? Nein, auch ich, der ihn inwendigst kennt und durchlitt, finde den Weg nicht, welcher von dieser erbarmenswerten Erscheinung führt, zu jenem, der ich in meiner Erzählung einst war. Doch was bleibt vom stolzesten Schiff, wenn das Schicksal es gegen die Klippen warf, wenn es auf Grund gelaufen und geplündert, von Zeit und Gezeiten, von Brandung und Brand verzehrt und verwittert ward? Beurteilt mich nicht nach diesen kläglichen Überresten, welche ihr hier am letzten Strand meines Daseins findet. Verschließt eure Augen davor. Und lasst euch von meinen Worten navigieren zurück zu meinen Hochseetagen, als ich mit geschwellten Segeln und glänzend beschlagenem Bug kühn durch die Wellen und Gischt schnitt. Schön war ich einst und jung, und das eine beflügelte dabei nur das andere. Die ranke Gestalt, der volle und nachtdunkle Schopf, das Strahlen der Augen, die schneidige Ebenmäßigkeit des Profils, ihre Wirkung hätten sie wohl nie gänzlich verfehlt, doch diese gewiss gemindert gesehen, wären sie nicht vermählt gewesen mit der Forschheit, der Fraglosigkeit meiner Jugend. Das Dogma des Vaters hätte Vanitas es wohl genannt, mir aber war es vielmehr selbstverständlich denn Eitelkeit. Hatte doch das Schicksal alle Anstalten gemacht, mir vorzugaukeln, die Welt würde sich stets meinem Willen fügen, wenn dieser nur stark genug sei und beharrlich. War ich nicht der Enge des Vaterhauses, des Heimatortes entkommen? Hatte ich nicht meine eigene Bestimmung gewählt, mein Handwerk, meine Kunst? Hatte ich nicht die dumpfen Werkstuben von K. an der T. getauscht gegen einen wahren und großherzigen Meister in der Kaiserstadt an der mächtigen Donau? Und war es mir nicht gelungen, eine eigentlich unerreichbare Göttin zu mir herabzuziehen? Wie sollte ich tief in mir nicht allerweil noch den Kinderglauben tragen, dass sämtliche ptolemäischen Sphären allein um mich und meinetwegen zu kreisen pflegten, solange die Vorsehung so willfährig alles, was ich mir wünschte, auch fügte? Das aber hat mich die Menschenwelt seither gelehrt. Sie macht nur zu bereitwillig sich all jenen zur Buhlin, welche den Zweifel nicht kennen an sich und ihrem Recht. Wer aus anmaßender Überzeugung meint, ihm müsse alles gehören, gehorchen, dem wird es allemal öfter gegeben als einem, dem es zustünde gemäß seiner Verdienste, welcher aber zaudert und es nicht auftrumpfend an sich reißen mag. So aber nährt und lehrt die Frechheit nur weiter die Frechheit und der Zweifel das Zweifeln. Und was war aller Stand, war Gesetz, war Konvention gegen das Verlangen meiner selbst, der ich jung war und schön? Was ich in dieser Überheblichkeit längst sah an Amalia, was ich hörte und spürte an ihr, als wie falsch, als wie widersinnig sie ihre feudale Welt und deren Ordnung erkannte, empfand, sowie ihren brennenden Wunsch, diese Welt und Ordnung ließen sich wandeln, oder es wäre ihrer zumindest ein Entkommen. Jede Faser meines Leibes lebte mit jeder Stunde, die wir unter dem fleischlichen Hauch der Rosen zubrachten, mehr und mehr in sympathischem Zittern dies nach. Wie sehr ich Amalia in meiner wohlgestalten Person die eine Ausflucht, die eine ihr zugängliche Gegenwelt verkörperte. Doch ach, was war ich dabei blind? Blind stets noch wie der Säugling für all das, was Amalia weiterhin unantastbar galt, wo meiner selbst mittels und zwecks meines Begehrens schlicht allen Bestand hätte hinweggefegt. Mein vermaledeiter, verdammender Irrtum war es zu glauben, Amaliens innerer Widerstand genüge, dass sie sich bis zum Äußersten widersetze, dass sie umstoße, übertrete, verhöhne, was ihr ein verfehltes Gesetz geworden. Meine eitle Verblendung war es nicht zu begreifen, dass gleich wie es in Amaliens Seele wühlte, gleich wie sie in ihren Gedanken aufbegehrte, sie dies dennoch niemals in der Tat vermochte. Ja, diese Welt und deren Ordnung wusste sie falsch, doch waren es nichtsdestotrotz ihre Welt, ihre Ordnung. Ich sah Amaliens Verzweiflung darob und fasste nicht, wie viel dieser Verzweiflung eben daher rührte, dass Amalia sich trotz allem fügte in dieses ihr ausweglose Falsche. Ich glaubte, ihr Leid gleiche jenem, welches mich stets dazu geführt, mit allem zu brechen, was mir Beengung, Einschnürung, Unerfülltheit bereitet. Leid also des Augenblicks, welchem man, sei es auch mühsam oder mit Gewalt, Abhilfe zu verschaffen vermag. Derweil jedoch war es dem Leid verwandt des Menschen daran, dass er sterblich ist, dass Gott nicht zu ihm spricht, das ewige Zerren einer ewig unstillbaren Sehnsucht. Dies nicht begreifend, musste mich aber der Glaube erfassen, nach welchem ich freilich bereitwillig griff, dass in der Erfüllung meines sehnlichsten Begehrens auch Amaliens Heil, die Flucht aus ihrem Leiden zu finden sei. Oh, hätte ich doch nur gesehen und verstanden. Ich will nicht lügen vor euch und euren misstrauischen Äuglein, will nicht heischen, es hätte sich je meine Gier gänzlich beschieden, hätte mich je freiwillig unerfüllten Abschied nehmen lassen. Doch hätte ich gesehen, verstanden, so hätte sie sich womöglich grad jenes Quäntchen gekühlt, um mir, wenn nicht Einhalt, so doch ein Innehalten zu gestatten, um ein Senfkorn des Zweifels zu säen in mir, welches, wenn es auch nicht aufging, so doch vor seinem Verdorren mir jene gar zu fordernde Forschheit verdarb. O Reue der Rückschau! Wäre das bittere Brennen ihrer Zähren doch wenigstens kochend genug, das innere Auge gerinnend und vernarbend zu überbrühen, auf das es nicht mehr zu blicken vermag, anstatt nun klar gewaschen die Pein meiner damaligen Blendung wie im Brennglas nur noch immer größer und schärfer zu zeigen. Doch auf was ich heute so schmerzvoll starre, war damals mir unsichtbar. Und also in meiner wohlfeilen Überzeugung, dies müsse auch sie, müsse uns beide heilen, machte ich, dass Amalia mich vollends liebte. Der Sommer jenes Jahres meiner Verdammnis war von einer Hitze und Trockenheit, als habe der Himmel vergessen, wie er aus seinem Blau Wolkenknäule zu kämmen vermochte. Die Sonne laugte die letzte Feuchte aus allen Schichten und Winkeln der Erde, bis auch kein Morgendunst mehr den Biss ihrer Strahlen linderte. Die Bäcker scherzten schon, dass es kaum noch lohne, ihre Öfen anzufeuern, so sehr schien alles Gemäuer eine ähnliche Glut angenommen zu haben. Blickte man übers Klassis ins Land, fand man Kühlung höchstenfalls in dem Trugbild, Wien liege nun neuest vom Meer umgeben. So sehr flirrte die fiebernde Luft ringsum mit scheinbarem Wellenspiel. Was die im eigenen Schweiß gesottenen Bürger der Stadt stöhnen, die Bauern ihre Schutzheiligen um Regen anflehen, die Tiere mit hechelnden Zungen und leidendem Blick nach jedem Schattenfleck streben ließ, das war mir jedoch die hellste Freude. Kaum musste ich des Mittags noch einen fragenden Blick zu Meister Weiz werfen, der unter seiner Wohlbeleibtheit ächzend, mit kalten Wickeln im Nacken und vor sich hin stierend an der Werkbank saß, ohne wirklich einen Finger zu rühren, und schon gebat er mir Feierabend. »Bevor mir dein Schweiß noch alle Uhrwerke rosten lässt«, wie er gern fluchte. Bei solchem Wetter aber wollte es auch niemand verwundern, wenn Amalia aller Tage nichts anderes wünschte, denn sich in Begleitung ihres Schoßhundes und mit einer Stickerei oder einem Buch in die sonnenverwehrend bewucherten Ecken des Schlossgartens zurückzuziehen. So fackelte das erbarmungslose Gleißen jenes Sommers uns ganze Wochen frei, in welchen wir uns fast jeden Nachmittag zum Stelldichein in der Rosenlaube trafen. Und ich meine, es hatte die Hitze ebenso ihren Anteil daran, dass Amalia sich zunehmend für mich erwärmte. Mit jeder Nacht mehr, da man sich in den Federn hin und her warf, eine letzte kühlende Stelle des Tuchs und lindernden Schlaf zu finden, mit jedem Mittag, da man alle verfügbare Mühe allein darauf zu verwenden schien, die sengende Luft in die Lungen zu saugen, da ward einem der Geist betäubter und wirrer. Zugleich aber schienen die lahmenden Sinne in ihrer lauernden Langsamkeit gieriger, genauer und größer jeden Eindruck an sich zu ziehen. Es war eine Zeit, dass ich nicht verleugnen, vergessen ließ, dass man einen Leib besaß. Zu beschwerlich ließ er sich jede kleinste Verrichtung abtrotzen. Zu sehr plagte er einen mit Durst, Sonnenstrahl gestochener Haut, dem Hämmern des Herzens, den Rinnsalen von Schweiß, welche selbst die dicksten Schichten an Puder binnen Minuten hinfortschwemmten. Zu sehr roch er und dünstete seine wesende Lebendigkeit aus. Zu sehr blickte und zeigte man, dass man eine Haut hatte, welche einen an die Welt grenzen ließ. Nicht mehr Stoff pflegte ich bei meiner Pilgerei in die Vorstädte an mir zu haben, denn ein weit offenes Hemd, ein Beinkleid und ein Band meinen Haarschopf im Nacken zu zähmen, mitunter mein Schnupftuch noch auf dem Haupt, doch verzichtete ich sogar darauf, mir die schweißigen Füße am Schuhleder wund zu scheuern. Und Amalia trug das luftigste, weitgeschnittenste, durchscheinendste an Musselin, was ihr die Mode gestattete. Selbst wenn uns nichts zusammengeführt hätte, denn keuscher Wille zur platonischen Konversation, wie hätten wir nicht abgelenkt sein sollen von all der Aufdringlichkeit leiblicher Natur. Und was gab es zu erzählen in jenen Tagen, da die meiste Geschäftigkeit der Sommerhitze erlag? So frei wir nun gewesen wären, einander von allem zu sprechen, so deutlich empfanden wir beide, dass die nächste Beichte eigentlich eine wortlose zu sein hätte, dass die eigentliche Vorrede dazu die Berührung unserer Hände, die stummen Liebkosungen unserer Blicke, die flüsternde Annäherung unserer Häupter, Lippen war. Dass aber das Hauptstück, welches diesem Prolog folgen müsste, uns noch verwehrt sei. Es zu wagen, genügte unser beider Bereitschaft nicht. Was die meinige aufwies an Vorsprung, vermochte nicht Amaliens größere Zögerlichkeit auszugleichen. Und so wichen wir aus auf Geplänkel und Plauderei. Es war an einem jener Tage, da wir aneinander gerückt auf der Bank in der Laube saßen, uns das palierende Rinnsal der Sätze ganz ausgetröpfelt war und zwischen uns ein erfülltes Schweigen gefährlich an Gewicht zu gewinnen begann, dass ich die schmeichelnde Stille mit beliebigen Worten zu scheuchen suchte. »O Amalia! Wie liebe ich diesen Ort! Ich wüsste nicht, wie und wo es auf der Welt einen schöneren geben sollte.« So ich überhaupt eine Erwiderung erwartete, dann eine Bestätigung in ähnlich schwärmerischem Tone. Doch zu jener Zeit hatte ich meine Liebste schon manchmal in einer seltsamen Stimmung gefunden, in einem Grübeln, aus dem unser Stelldichein sie erst allmählich und nicht allzeit zur Gänze zu erheben vermochte. Diesen Tages schaute Amalia mich mit solch dunkler Nachdenklichkeit an, als habe ich eben eine beiläufige Ungeheuerlichkeit von mir gegeben und als überlege sie, was unverzeihlicher sei, wenn ich's absichtsvoll tat oder wenn ich's selbst nicht einmal bemerkte. Ist dem so? Oh, versteht mich nicht falsch. Auch mir ist dieser Ort lieb und teuer, wie jeder es wäre, der mir erlaubte, mit euch, meinem teuersten Freund, alleine zu sein. Doch schön? Dieser Ort lediglich für sich? Findet ihr? Und sie blickte sich um, prüfend, als hielte sie vergeblich nach besagter Schönheit Ausschau. Freilich war der Überschwang meiner Schwärmerei mehr von Amaliens Gegenwart denn von irgend anderem hier ausgelöst. Dennoch war ich verblüfft, sie für gar so unnachvollziehbar befunden zu sehen. »Euch gilt die Pracht der Rosen nicht als schön? Nicht schön all dieser wohlgeformte Wuchs?« Amalia schüttelte um erklärende Antwort ringend ihr Haupt. »Ich kann es nicht mehr. Verzeiht mir, wenn ich zu harsch bin mit meinem Urteil. Ich weiß wohl, ihr meintet das eure als Kompliment auch an meiner selbst. Dafür danke ich euch. Und freilich, einst hätte ich nichts anderes gesagt, in völliger Überzeugung, dass dieser Rosenhain schön sei und ich diesen Ort liebe.« Noch einmal pausierte sie kurz, um das Nächste in ihrem Geist zunächst zu fassen und es dann als ein Ganzes, Geformtes zu äußern. »Ja, es ist dies alles auch meinen Sinnen unmittelbar angenehm. Ja, es gehorcht allem Ideal, welches ich für Schönheit weiß. Doch ich kostete in diesem Garten von einer Erkenntnis, welche in mir als Paradies für immer verdarb. Vor einigen Sommern, als mir die Zeit hier noch elend lang ward, da ich euch noch nicht hatte, meinen Freund, da freundete ich mich mit unserem alten Gärtner selig an. Damals, noch halb ein Kind, konnte ich mich an der Buntheit aller Blüten, an den französischen Hecken, welche mir schienen wie ein Labyrinth, an den duftenden Früchten der Orangerie noch hellauf erfreuen. Und da der Gärtner, ein gütiger, redlicher Mann, bemerkte, wie sehr ich seine Pflanzen liebte, bot er mir an, so es meine Dame erlaube, mich in die Geheimnisse seiner Kunst einzuweihen. Ich glaube, so dankbar der Alte war, in meinem Vater einen Herrn gefunden zu haben, der ihm wenig an eigenen Vorstellungen aufnötigte und nicht knauserte, solange nur das Ergebnis eine neiderregende Pracht war, so wehmütig ließ es ihn doch mit den Jahren auch werden, dass jenes Schmuckstück, welches er in gräflichem Auftrag zu erschaffen vermochte, in selbigem Besitzer keinen kennerischen Liebhaber fand. Gewürdigt ward dieser Garten nur gelegentlich vom ein oder anderen Gast einer Sommergesellschaft. Sonst war er so vielen Kunstwerken verwandt, dem Auftraggeber gleichgültig, denn als kostbarer Beweis seiner Macht, weggesperrt von der Welt und jenen, die es mit dem rechten Verstand betrachtet hätten. So also war ich ihm wohl eine Hoffnung, sich doch noch eine kleine Bewunderin seines Werkes heranzuziehen, nicht ahndend, dass er mir dabei gerade eine Verachtung dafür einpflanzen würde. Denn nun erfuhr ich, wie wenig der Natur in diesem Garten zu wirken und walten erlaubt war, wie sehr alles allein auf Zwang, Arbeit und Opfer gedieh. Mit ausladender Geste wies Amalia um uns. »Alles, was ihr hier seht, ist Zucht. Es wurde beschnitten, gepfropft und gestutzt. Es wurde erlesen aus Dutzenden, Hunderten Generationen. Es ersprießt aus dem Verdorren, Verfaulen, Ausrotten Hunderter, Tausender Vorfahren, welche nicht gehorchen wollten dem Ideal. Ich weiß noch jenen Tag, da ich mit einem Mal die Grausamkeit begriff, welche in der gärtnerischen Geduld und Behutsamkeit verborgen lag, mit denen diese gütigen, narbigen Finger ihr eisernes Werkzeug am Grün der Gewächse ansetzten. Man hatte des Vormittags mich unterrichtet in den Stammbäumen der spanischen Herrscherhäuser. Und nun stund ich in der Orangerie und bekam von dem großväterlichen Mann, dessen Augenbrauen struppigen Wildwuchs trieben, vorgeführt, wie er einem Zitronenbäumchen den Trieb ausschnitt und den Zweig einer fremden Pflanze anschnürte. Und etwas brach in meinem kindlichen Staunen, mit welchem ich urteilslos neugierig bisher all seinen belehrenden Demonstrationen beigewohnt hatte. Denn plötzlich begriff ich, wie viel mich mit jenem Bäumchen verband, wie sehr all diese Zucht, all dieser Zwang doch widerspiegelte, was mein Schicksal bestimmte. Die Fortpflanzung und Kreuzung gewählter Linien, das Tragen einer für wertvoller befundenen Frucht. Eine empörte Verzweiflung hatte sich Amaliens Blick, Amaliens Stimme bemächtigt, welche wohl ein Widerhall war jener ersten Vertreibung aus der Unschuld. Sie schöpfte Atem, ihr Gemüt abzukühlen. Ich spürte, dass sie all dies möglichst nüchtern vorbringen wollte. Ihre Erregung sollte mir nicht den Beweis ersetzen der kalten, allgültigen Wahrheit ihrer Worte. Und ich verstehe dies heute nur allzu gut. Denn sehe ich nicht peinliche Skepsis, abstandsuchendes Mitleid in eure Äuglein kriechen, wann immer ich mich allzu sehr in meine eigene Erzählung hineinsteigere, jenen gläubigen Band zerbrechend, welchen ein überlegter, überlegener Vortrag wirkt. Amalia hob erneut an, ruhiger nun. Nie wieder vermochte ich, mit denselben Augen diesen Garten zu betreten. Wo ich zuvor Schönheit sah der Natur, sah ich nun der Menschen eitlen Zwang, sah ich mich unter den Pflanzen, harrend des Urteils meines Vaters, wessen Frucht hervorgehen solle aus meinem Leib. Schlimmer jedoch, es blieb wenigstens der Effekt dieses Gartens eine gelungene Vortäuschung freimütiger Annehmlichkeit, selbstverständlicher Schönheit. Wenigstens mochte ich nicht aufbegehren gegen das Ziel all dieser erbarmungslosen Zucht, nichts behaupten gegen dessen Erreichen. Welche Opfer auch dargebracht wurden auf seinem Altar, immerhin war dies Ideal würdig. Es war kein Gleichmut, welcher nun die Empörung aus Amaliens Stimme hielt. Es war eine verständnislose Ergebenheit. Doch welchem Ideal sollte ich dienen mit meinem Fleisch und Blut? Ich hätte noch wünschen sollen, es wären Schönheit, Ebenwuchs, Wohlgestalt, wäre etwas von solch hehrem Sinne und Nutzen, dem ich mich mit Einsicht und etwas Stolz wenigstens hätte zu fügen vermocht. Doch nicht um Nachfahren von stärkerem, frommerem, angenehmerem Leib und Geist ist es zu tun. Und oh, stellt euch vor, das wäre es. Im Augenblick nähme ich euch bei der Hand und führte euch vor meinen Vater, ihn zu überzeugen, dass ich mir niemals ein besserer Gemahl finden werde. Nein, um eine Einbildung der Reinheit und eine Erhöhung der Macht geht es allein. Und noch war ich bei Hof auf keiner Gesellschaft, da nicht das ein oder andere Dutzend zugegen war an wandelnden Beweisen dafür, dass zu viele Generationen zu rein gehaltenen Geblüts, gleich wie herausgeputzt, keineswegs Leib und Verstand edler machen. Amalia beugte sich zu ihrem Schoßhund hinab, der im Schatten der Bank in einem hitzehechelnden Halbschlaf lag, just auf solcher Art Zuwendung harrend und der sich mit freudigem Blaffen und Schlecken von seiner Herrin emporheben ließ. Seht euch Molly nur an. Auch sie ist Menschenwerk, ist Generation um Generation der Zucht. Lacht nicht, wenn ich euch sage, auch sie hat einen veritablen Stammbaum. Ich könnte den Haushofmeister bitten, und der würde Papiere euch hervorkramen, welche mit großem Pomp und Ernst belegen, dass Molly von ungleich größerem Adel ist, denn ihr oder der Haushofmeister seiner selbst. Der Mops vernahm unverständlich lediglich, wie häufig sein Name geäußert ward, und strampelte, japste um entsprechende Aufmerksamkeit. Amalia kraulte Molly liebevoll hinter den Ohren, streichelte sie, sprach aber weiter zu mir. »Doch was für ein Adel soll dies sein? Betrachtet mir diese kurzen Beine, diese glubschenden Augen, diese Schnauze, die zurückweicht, als strebe sie eher dem Ideal eines Menschenantlitzes zu. Betrachtet mir, wie nervös, wie unterwürfig es ist, das Tier.« Während all dem ließ Amaliens Hand nicht davon ab, den Mops zu liebkosen, ihn zu necken und der Hund ließ es sich mit Wonne gefallen, fern jeder Ahndung, wie seine Herrin von ihm sprach. Betrachtet mir dies alles und dann bedenkt, dass Mollys Urahnen stolze Wölfe waren. Das also soll Adel sein? Das also soll, wie bei uns, die man dünnblütig und bleich macht, mit quellenden Augen und überreiztem Gemüt, die Kultiviertheit sein, die Verfeinerung, ein Emporstieg von Nachkomme zu Nachkomme, dies inzüchtige Geblüt soll edler sein, denn jenes, welches die Natur wild und tüchtig fließen lässt? Amalia seufzte, und wie zur Entschuldigung für alles, was sie über das arme Tier gesprochen, hob sie es an ihre Lippen und gab ihm einen Kuss. »Ja, Molly, bist ja doch meine Liebe, meine Gute.« Mit wehmütigem Lächeln blickte sie den zufrieden strampelnden Mops an, richtete ihre Rede aber in Wahrheit an mich. »Bist ja doch meine Hoffnung, Molly. Wenn ich vermag, dich derart zu lieben, du armes, stummliges Vieh, dann sollte ich doch dereinst auch die Frucht einer anderen adligen Zucht lieben können. Aber bei Gott, Molly, wie dich ansehen und nicht zumindest ein wenig verzweifeln, wenn man dabei denkt, einst warst du ein Wolf.« Amalia setzte den Hund wieder auf ihren Schoß und wandte sich ganz mir zu. »Ihr findet noch immer diese Rosen schön?« Ich weiß nicht, weshalb ich nicht vermochte, jenem leidenden Ernst gerecht zu werden, mit welchem Amalia sprach, was es war in mir, was davor wich und Ausflucht suchte in falscher Versöhnlichkeit, bloßer Pläsanterie. »Nun, wie ihr sagtet, dass sie bei all dem angenehm sind unseren Sinnen, lässt sich von niemand bestreiten. Und allemal neide ich ihnen, neide ich Molly, dass ihre Zucht es ihnen erlaubt, euch nahe zu sein. Würde ich nicht meinen natürlichen Wuchs eintauschen gegen die Hoffnung, von euch gepflückt zu werden? Würde ich nicht meinen freien Wolfsatem, meine ebenmäßigen Glieder wechseln gegen alle Verunstaltung eures Schoßhundes, wenn ich dafür euch allzeit folgen, von euch verwöhnt und liebkost werden dürfte?« Amalia schenkte dem abgeschmackten Kompliment mehr, denn es verdiente. Ein milde, geschmeicheltes Lächeln. Doch dazu auch einen Blick, welcher enttäuscht schien und fragend, welcher mich prüfend betrachtete, mit einem Mal ungewiss, ob ich wahrhaft jener Seelenfreund sei, für den sie mich erachtet. Will ich gnädig sein zu meiner selbst, dann behaupte ich, dieser Blick hätte allein mit Scham mich erfüllt. Scham, dass ich Amalia Anlass zu ihm gegeben. Will ich streng sein und ehrlich, so gestehe ich ein, dass der Blick mir jedoch auch einen anderen Stich noch versetzte. Dass nämlich er meine kühle Berechnung in Furcht versetzte, sobald diese erkannte, dass meine leichtfertige Galanterie just das Gegenteil ihrer Absicht bewirkte und mir Amaliens Herzen eher verschloss. Jedenfalls aber vermag ich zu sagen, es hatte jener forschende Blick keinen geringen Anteil daran, dass ich noch am selben Abend, kaum in die Werkstatt heimgekehrt, den Entschluss fasste, dass ich durch Tat wettmachen musste, wo meine Worte versagten, und beweisen, dass ich Amaliens Wertschätzung, Nähe und Liebe verdiente. Da zumeist mein Kopf voll und mein Leib ermattet war von den Ausflügen zu unserem geheimen Garten, hatte ich jene Sommerabende die Arbeit an meiner Sprechmaschine ungebührlich vernachlässigt. Hin und wieder, um mein Gewissen zu besänftigen, versuchte ich mich an der ein oder anderen Verfeinerung des Erreichten und hatte sie auch tatsächlich so weit, ein »A« hervorzubringen, welches nicht mehr gänzlich unmenschlich klang, hatte aber das Wagnis des nächsten, größeren Schritts noch nicht einmal ins Auge gefasst. Nun verbannte ich vorerst den gesamten Apparat in eine Kammerecke, denn in mir drängte ein neues Werk vor und verlangte umgehende, widerspruchslose Verwirklichung. Auch hatte ich unmittelbaren Begriff, wie dies mechanisch zu bewerkstelligen sei. Doch vor alle Probe meines Handwerks ward mir da eine profane Hürde gesetzt. Mein Geist, meine Hände waren bereit, die Gestalt zu geben, Allein fehlte der Stoff. Nichts anderes würde geeignet sein, die notwendige Dünne, Stärke und Vornehmheit zu vereinen, denn Silber. Wo aber sollte ich Lehrbub hernehmen, solch edles Metall? Nun, ihr wittert freilich die offensichtliche Antwort. Silberblech, Silberdraht gab's in einer Hofuhrmacherwerkstatt durchaus genug. Nur steht's dem Lehrbub rechtens nicht frei, sich davon zu bedienen. Also machte mich meine Liebe vom lediglich lässlichen Lügner gegenüber dem Meister erstmals zu einem wahrhaften Sünder, machte mich verstoßen gegen das 7. Gebot, woran alle gewissensberuhigende Sophisterei nichts änderte. Ich wolle das Silber nur borgen und mir baldigst einen heimlichen Ersatz von meinem Lohn abknapsen. Mit paukenschlagendem Herzen, auf jeden Knarzer und Haucher lauschend, schlich ich mich in die Werkstatt, zog leise, leise eine Lade auf, in welcher ich ein Quantum wusste des glänzenden Stoffs, welches so schnell nicht vermisst würde, für einen Auftrag zur Seite gelegt, ob dessen Stornierung vergessen. Entwendete das kleine Quadrat Silberblech und die dünne Windung von Silberdraht mit der Flinkheit eines pickenden Vogels. Saß dann jenen Abend, noch zitternder Hand, innig gebeugt über mein neues, mein liebegezeugtes Werk. Ich muss in jener und wohl einem Dutzend folgender Nächte die Anmutung eines Marmorbildnisses meiner selbst vorgestellt haben. Derart regungslos hockte ich da auf dem Schemel, oft fast aufs Atmen vergessend, meinen Leib gleichsam verschwinden lassend, bis ich meinte, nichts zu sein, denn Geist, Auge und Fingerspitzen. So dünn trieb ich in dieser scheinbaren Starre das kostbare Blech, zog ich den Draht, dass jeder allzu entschiedene Hauch sie hätte zu zerreißen vermocht. Mein ganzes Begehren Amaliens sollte in dieses Werk fließen, sollte in ihm Ausdruck finden, doch maßlos hätte es werden müssen und obszön hätte ich unverstellte Übersetzung gesucht. So behielt ich das Maßlose zwar, wandte jedoch es in die Widerrichtung. Alles, was fleischlich ich fühlte und derb, hatte entsprechend ätherisch zu werden und fein. Noch nie war ich in einer Arbeit derart versunken, mir das Schaffen derart pures Sein. Gern würde ich euch geordnet und lehrreich berichten, wie ich damals Schritt um Schritt verfuhr. Doch gleicht meine Erinnerung an jene Nächte keinem Diagramm, sondern einem Gemälde. Was ich noch vor meinem Inneren habe, das ist der gelbliche Schein der Lampe und das Dunkel um mich, ist die speckig gearbeitete Maserung der Werkbank, die stumpfe Härte der Werkzeuge, die schneidende Dünnheit des Silbers, ist Dochtgeruch und metallener Öldunst, ist das mitternächtliche Schlagen, müde und hell erregt meines Herzens, ist ein Geschmack, etwas, welches mein Gaumen mehr zu erinnern scheint, denn mein Gehirn. Was aber am Ende selbiger Nächte vor mir auf der Werkbank lag, das wirkte mir weniger wie eine Frucht vollendeter Arbeit, denn ein Ding, nach dem man im Traume gegriffen und welches man beim Erwachen in der Hand hält, wundersam. Sie kennt keine Zucht denn jene meines Geistes. Nicht eine Generation ging ihr voraus. Ich opferte nichts ihrer Schönheit, beschnitt nichts, außer ihrem Recht, nicht zu sein. Nicht gegen freien, natürlichen Wuchs ist sie abgetrotzt, sondern allein der toten Formlosigkeit. Ich weiß nicht, wie viel von diesen Worten Amalia wahrhaft hörte, geschweige, wie viel in dieser Kürze sie von deren Tiefe begriff. Womöglich war es mir insgeheim auch lieber, wenn diese hochmütig vorbereitete Rede verhallte, ohne von kritischem Geist gar zu genau beklopft zu werden. Heischte sie doch eine Meister- und Herrschaft, welche ich in meinem traumwandlerischen Wirken so nie empfand. Jedenfalls schienen, als ich dies Enkomion rezitierte an meine Schaffenskraft und mein Werk, Amaliens Augen und Finger bereits zu sehr erfüllt vom Bestaunen und Betasten des besungenen Kleinods, als dass ich das hohltönende Klingen in ihren Ohren noch hätte davorzudrängen vermocht. ich sah ihr zugleich die Furcht an, das Schmuckstück fallen zu lassen, wie jene es durch zu feste Berührung zu zerdrücken. Zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand hielt sie spitz das unterste Ende seines Stiels gepresst, und die rechte wagte kaum zu betasten, was da nach oben wuchs. Es war eine silberne Rose. Kaum länger denn mein kleiner Finger und ungleich dünner, ihrem Vorbild aus der Natur getreu, vom leicht sich beugenden Stängel mit seinen wie hingekleckten Dornen zu den verzweigenden Blättern bis hin zur züchtig geschlossenen Knospe. »Sie ist wunderschön«, staunte Amalia. Doch noch hatte ich ihr die wahre Schönheit meiner Schöpfung nicht offenbart. Sie wird nie welken. Eure Berührung jedoch vermag sie erblühen zu lassen. Wenn ihr gestattet? Ich erlaubte mir, ein Stück näher an Amalia heranzurücken und sanft ihren rechten Zeigefinger zu fassen. Amalia blickte mich etwas zweifelnd an, ob meiner Kühnheit, doch sie ließ es geschehen. Behutsam, ganz behutsam führte ich ihre Fingerspitze an das größte der vom Stiel abstehenden Blätter und ließ sie dies sachte, ganz sacht herabdrücken. Es gab einen kleinen Widerstand, und Amalia wollte schon ihre Hand zurückziehen, da sie glaubte, sie müsse das Blatt sonst abbrechen. Ich aber beharrte. Das Blatt gab nach und senkte sich als der verkleidete Hebel, der es war. Je mehr es sich aber senkte, je weiter öffnete sich auf einmal die Knospe und ward zur silbernen Blüte. Dies war das mechanische Mirakel, welchem meine Mühen so vieler der vergangenen Nächte gegolten. Ein Bündel hauchzarter Metallblätter, welche sich ineinander zur geschlossenen Kapsel verschränkten und über Scharniere und haarfeine, im Blumenstiel verborgene Drahtzüge sich aufzufächern vermochten, zum Ebenbild einer zur vollen Pracht erblühten Rose. Sobald Amalia dies sah und begriff, verscheuchte sie meine führende Hand im Wunsch, die wundersame Wandlung ganz alleine zu wirken. Und es ging zugleich auf Amaliens Antlitz ein staunendes Lächeln auf. Ein fragender Blick, ein zunächst zögernder, dann beherzter Versuch bestätigte ihr, dass ein Heben besagten Blatthebels die Blüte sich wieder schließen ließ. Gewiss ein halb Dutzend Mal wiederholte Amalia daraufhin das Schauspiel, ehe sie ihre Augen davon wenden wollte, und mich, den Schöpfer des Argentinengewächses, anzuschauen. »Ihr habt sie gemacht?« Sie fragte merklich nicht aus mangelndem Glauben, sondern mir die Gelegenheit anzubieten, es ausdrücklich und mit dem gebührenden Stolz zu wiederholen. Ich freilich war eitel genug, mich bescheiden zu geben. Ich nickte und sprach nicht mehr, denn »für euch«. Vielleicht schmeckte Amalia den leichten Hauch Falschheit darin, hätte ein ehrliches Stück Angeberei lieber gehört. Jedenfalls ging ihr Blick zurück auf die Rose, und ihre Finger brachten diese aufs Neue zum Erblühen. Mir schien, sie suchte und fand darin das wahre Kompliment an ihre Person. Ich aber, wie meist, wenn ich mich einmal verrannte, preschte voran, statt eingestehende Umkehr zu wählen, und häufte weitere Schmeichelei. Meine Muse war eure Schönheit und eure Tirade gegen die grausame Zucht. Tragt sie bei euch allzeit als Beweis und Erinnerung, was Geist, Kunst und Wissenschaft vermögen und dass ihr also nicht Brauch und Natur allein ausgeliefert seid. Soweit noch hätte ich mit meinen Worten nur wenig geäußert, was Amalia nicht besser vor sich sah, in ihren Fingern fühlte. Doch mich trug das Selbstverständliche weiter, vollends hinein in den Sog des zuvor Unsagbaren, Unwagbaren. Tragt sie allzeit nah bei eurem Herzen. Tragt sie, wo ihr sie spürt, wo ihr sie wärmt. Tragt sie als Erinnerung, als Beweis und Zeichen meiner... Es folgte noch ein Atemzug, da es nicht unmöglich gewesen wäre, als nächstes und letztes Wort zu wählen, zu zwingen, Freundschaft. Ich aber, in Wahrheit bereits jeder Wahl des Bewusstseins beraubt, sprach als nächstes, als letztes, Liebe. Ich habe nie zu fragen gewagt, ob es dies Geständnis war, das sie verleitete, ob es Amalia endlich erlaubte, was sie ebenso längst empfand, auch zu offenbaren. Ob es womöglich erst wirkte, dass sie in sich das nämliche Gefühl wiedergespiegelt entdeckte, oder ob es zuvorderst der Drang war, mir meinen Mund zu verschließen, meine Lippen zu siegeln, allen weiteren Worten den Atem zu nehmen, um zu hindern, dass ich noch mehr sagte, was ich nicht aussprechen sollte, und mir dabei etwas vollends Zerstörendes entkam, welches nicht zurückzunehmen, nicht wieder unverbindlich zu machen war. Jedenfalls, und solange ich nie fragte und wusste, mag es sogar aus nichts gewesen sein, denn reiner Dankbarkeit, ließ Amalia die silbern erblühte Rose sinken, neigte ihr Haupt zu dem meinen und weihte mir einen Kuss. Oh, dieser erste Kuss! Litaneien könnte ich singen, allein von den Empfindungen meiner Lippen. Eben wüsste ich zu rezitieren vom Streicheln meiner Finger über Amaliens erhitzte Wangen, ihre kühle Rast in Amaliens Nacken. Ein Homer möchte ich werden, jedes einzelnen Dufts und Geschmacks. Doch ach, was wäre sie eitel, solch poetische Anatomie dessen, was mich doch als Ganzes so überwältigte. Wie im Zergliedern erfassen, was mir da auf einmal durch sämtliche Glieder fuhr. Wenn ich jeden Tropfen für sich beschriebe, verstündet ihr dann die Flut? Und keine Schärfe der Beobachtung hätte zu bestimmen vermocht, wann der Wunsch, dieser Kuss möge niemals enden, sich wandelte in das ebenso dringliche Sehnen, ihm möge eine endlose Zahl der weiteren Küsse nachfolgen. Zu sehr verschmolz, was lediglich süßes Spiel war, mit der angstvollen Ahndung, dass sich unsere Lippen einmal wieder lösen könnten voneinander, mit dem wahrhaften Ansetzen zu ihrer neuen Begegnung. Als in unsere Kusstrunkenheit das Bewusstsein drang, dass der Himmel über unsere Liebkosungen schon zu erröten begann und es längst an der Stunde war, einander zu lassen, als wir uns endlich erhoben unter Abschiedsklagen, bereits derart sehnsuchtsgetränkt, als trennten uns Wochen und Kontinente, da fanden unsere Hände sich, unsere Lippen unbelehrbar, hungrig, der Hass noch eine letzte, eine allerletzte Berührung abzutrotzen. Von meinem Heimweg weiß ich nichts mehr, denn ein Gefühl großen, verwirrenden Aufruhrs in mir. Ungewohnt still nur mein Begehren, welches bisher noch alles, was man ihm ins Maul war, verschlang und verlangte, mehr. Sich wohl zufrieden den Mund schleckend, weil es in diesem vermeintlichen Gaumenkitzler ein Lippenbekenntnis Amaliens glaubte, welches bereits sicher den Hauptgang versprach. Das Stadttor erreichte ich gerade noch, bevor es geschlossen ward. Kam so, keinen Sperrgroschen bei mir führend, um eine Nacht vor den Mauern herum und durfte in meiner Kammer in die Federn sinken und in kussbenetzte, stöhnende Träume, ich sei am Ziel meiner Sehnsüchte angelangt. 21. Ich erwachte am anderen Morgen und wähnte mich nun einen glücklichen Menschen. Alles in mir schien rufen zu wollen, ja, ja. Das Spiel, glaubte ich, sei bereits gewonnen und nur der Gewinn noch nicht in Gänze ausbezahlt. Noch vibrierte jede Faser in mir nach, als sei mein Leib Resonanzkörper eines Instrumentes, dessen Saiten von Amaliens Küssen angestrichen wurden. Und ja, jenem letzten noch unerhörtesten Wunsch dünkte, nun sei alles bis zu seiner Erfüllung nur mehr Aufschub, ausstehend nur der Vollzug eines festen Beschlusses. Und ich sah es nicht vor mir, sah es nicht zwischen mir und Amalia, obwohl es steiler und unüberwindbarer prangen sollte, denn alle Gebirge der Welt, jenes gewaltigste, fatalste Bollwerk, an dem all meinem Begehren, all meiner vermeintlichen Seligkeit das Zerschellen beschieden war. Jene vier Buchstaben, jenes Wörtchen, nein. Vorerst sonnte ich blind mich in einer berauschten Glückseligkeit, welche allen und allem frommte, außer meiner Kunst. Der Meister, sein Weib und Ferdinand fanden mich in einer Gestimmtheit, welche alles duldete,
alles verzieh, alles und jeden freudig und bereitwillig willkommen hieß, solange es mir nur das Vorträumen ließ auf mein nächstes Stelldichein mit Amalia. Kehricht und Gemmen waren mir einerlei vor meinem Schatz. Wo ein anderer peinlich geachtet hätte, was ihm an Aufträgen, an Tratzerei womöglich ehrrührig sei oder übervorteilend, war mir alles egal. Und es allein besser, mir keine Aufgabe anzuvertrauen, welche gar zu genaue Aufmerksamkeit von meinem abgelenkten Geiste verlangte. Des Abends, bei meiner Rückkunft aus nämlichem Hortus Conclusus, da ich mein eigener Meister gewesen, war mir aber freilich mein eigenes Werk ähnlich gleichgültig geworden. Seit ich mit Eifer das Wunder der silbernen Rose gewirkt und mit ihr den erhofften Erfolg, waren die Vorhaben erschöpft, welche ich in meiner vermeinten Erfülltheit mit ähnlichem Drang, Fleiß, Überzeugungswillen betrieben hätte. Meine Sprechmaschine stund, grober Entwurf, krüppelige Ahndung, die sie noch stets war, in einer Kammerecke, und schien mir mit einmal gar etwas albern, schien seltsam unnütz, großtuerisch. Ab und an fühlte ich mich vor meiner selbst noch verpflichtet, im Kopf das künftige Vorgehen zu wälzen. Nun, da sie das A leidlich beherrschte, sollte getreu meines Vorsatzes ich mich nächstens entweder alphabetisch streng ans B wohl machen oder ans E, den nächsten Vokal. Dann nötigte ich meine Gedanken, sich Wege zu ersinnen, wie jene Laute auf mechanische Weise hervorzubringen wären. Doch gab ich nur ein wenig locker, dann zogen nicht mehr der eisenkalte Röhrenschlund, das unbefleischte Gerippe der Apparatur meine Vorstellungskraft zu sich, sondern Amaliens warmer Mund, die belebte Fülle und Zartheit ihrer leibhaften Gestalt. Den Werkstoff, die Einzelteile zu jener Nachschaffung meiner Liebsten schürften und sammelten all meine Sinne tagsüber reichlich genug. Heim trug ich sie im Behältnis meiner Erinnerung. Und mehr Werkzeug benötigte ich nicht, denn meine sengende, ungestillte Leidenschaft, um nächtens allein auf meinem Lager mit halbgeschlossenen Augen daraus mir ein Ebenbild von Amalia zusammenzufügen. Eines freilich, welches von Anstand und Keuschheit der Vorlage nichts kannte, dessen Liebkosungen keinen Einhalt wussten, bis sie sich nicht meiner wahrhaften Hand bemächtigten und mir jene stürzende Erlösung vergönnten, nach der ich mich so verzehrte. Da glaubte ich diesen schäbigen, selbst ungenügsamen Ersatz ja noch bloßen, erleichternden Vorgriff auf die wahre Erfüllung und kostete unersättlich leidenschaftstrunken von ihm, während mein anderes wirkliches Handwerk unbefriedigend schien, ich darin zum bloßen Dilettanten ward und recht eigentlich nicht einmal mehr erfreut davon. Was geschehen war mit all meinem hochmütigen Schöpferdrang? Nun, zum ersten Male in meinem so erfahrungslos jungen, sich altweise wähnenden Leben schien eines Wunsches wahrhaftes Ende so gut wie in meinem Besitz. Und zum ersten Male erfuhr ich eine Ahndung, wie schlaff zum Erliegen die Ambitionen des Geistes zu kommen vermögen, wenn nur jene des Leibes versprechen, gestillt zu sein. Und wir uns vor jenen Menschen hinreichend bewiesen glauben, für die wir uns gar so zu produzieren suchen. Hätte es also das Ende bedeuten müssen all meiner Kunst? Wäre mein Glauben zur Wahrheit geworden? So gut ich zu prophezeien vermag, und ihr wisst allemal und werdet noch erbarmungsloser wissen, wie vermaledeit es um mich bestellt ist als Seher. So gut also ich weiß zu sagen vermag, wäre durchaus mir meine Kunst zurückgekommen. Hätte ich sie wieder aufgenommen, nachdem mich Amalia auch im Letzten erhörte. Doch wäre diese Kunst sich und mir verwandelt gewesen. Nicht länger einziger, alles umschließender Beweis meiner selbst und meines Werts. Nicht länger Versuch, indem ich das Scheinmenschliche schuf, mein eigenes Menschsein scheinbar zu übersteigen. Eigentlich aber es vor aller Welt auszustellen. Redlich. Das, hoffe und fürchte ich, wäre sie geworden, meine Kunst. Lediglich ehrliches Handwerk. Ein stolzer Beruf. In meiner Siegesgewissheit gab ich mich im liebenden Scharmützel mit der wahren Amalia mit kleinen Eroberungen zufrieden. Zumal mein Empfang, sobald ich durch unsere geheime Tür schlüpfte, gänzlich zu bejahen schien, dass mir über kurz oder lang Einlass durch die noch verborgenere Pforte in den noch viel verboteneren Garten gewährt werden sollte. Kaum öffnete den Mund ich halb zur Begrüßung, da hatte Amalia mich schon an sich gezogen und ihre Lippen auf die meinen gepresst, den unfertigen Gruß lautlos verschlingend und mich schnell auf alle Sprache vergessen lassend. Mit Mühe und Not nur gelangten wir überhaupt bis in unsere Laube. Unsere Leiber, wie zwei vereinte magnetische Pole, litten es nicht, Schritte zu tun, denn aufeinander zu. Als wären ertrinkende wir und der andere jeweils das rettende Treibholz, hielten wir einander umklammert, in lähmender Furcht, ein Augenblick des Loslassens nur, möge den gewissen Untergang bedeuten. Sagt mir, wie hätte ich da auch nur den geringsten Zweifel hegen sollen, dass Amaliens Begehren, Amaliens Hunger nach letzter Lust dem meinen ebenbürtig war? Und bitte schweigt mir vom Wissen, dass für Amalia gegen die Wucht des Wunsches allemal die Macht des Willens zu wehren hatte. Wie hätte ich bei allem, was sie mir in der Rosenlaube angelangt, an Eroberungen eifrig gestattete, zu ahnden vermocht die Vehemenz, mit welcher sie dann die letzte Zitadelle verteidigen würde. Aller Rückschlag, alle Demarkation schien ja doch nichts denn an- und umstandsgeschuldete Aufforderung, das verlustige Territorium bald darauf noch einmal, noch genüsslicher in meinen Besitz zu nehmen. Ich gewährte, dass unsere Kleidung die Grenzen absteckte des Erlaubten, unterlief jene Grenzen nur, wo das Gewand es gar zu freimütig gestattete, fand jedoch auch Amaliens Hände nicht selten unter meinem losen Hemd, streichelnd, krallend. Meine Fingerspitzen, mein Mund waren bald innigst vertraut mit jedem Zoll von Amaliens Haut, welchen nicht Ärmel, Mieder, Röcke sicher unter Stoff verbargen, wussten bald um die Kühle des Nackens, die Schlankheit der Fesseln, das Aufflimmern ihres Herzschlags in der Armbeuge, die duftende, bebende Weichheit ihres Dekolletés. Wurden jedoch freilich nie müde, diese Kenntnis wieder und wieder auf neue, frechere Probe zu stellen, nahmen gelegentliche Zurückweisung, sanfte Klapse, ob einer gar zu großen Forschheit nach kurzem Schmollen eher als Ansporn zum erneuten Versuch, entwickelten gar eine gewisse Gier auf solch reizvolle Bestrafung. Und meinerseits unternahm alles ich, um Amalia zu erwidernder Erkundung zu verlocken, welche auf keinerlei Widerstand traf. Nachmittage gab's, die fanden umschlungen uns wie als Spiegelbilder, am anderen Leib nachspürend, was das Gegenüber gerade am eigenen sich ertastete, erküsste, erschmeckte. Wenn wir sprachen in unserem Taumel, dann waren es trunkene Schwüre, berauschte Gespinste, die wir, von der Liebe zu albernden Kindern gemacht, mit stöhnendem Flüstern ins Fantastische aufschaukelten. Ins Schloss sollte mich Amalia heimlich führen, im samtenen Höhlenhaus Mollys wollte ich wohnen, mit Tafelbissen gnädig genährt, wenn ich brav genug war, und Wasser aus meiner Herrin Händen schlappend. Und wenn alle schliefen, dann in Amaliens Bett huschen und dort ihr mal gehorsames, mal ungezogenes, stets gelehriges Schoßtier sein. Undurchdringliche Hecken wollten wir pflanzen vor dem französischen Teil unseres Gartens und uns hier, alles Wissen vergessend, denn das Unscheidbare unserer Leiber, zurückwildern in ein neues Paradies. Den meisten Teil jedoch wurde die Sprache uns wie entlernt. Blieben allein die Namen, immer wieder die Namen uns in benennender Beschwörung des besessenen Glücks. Blieben oft lediglich lallende Laute, bedeutungsleere Behältnisse, allein jenes Überlaufs an Gefühl unserer pochenden, pochenden, pochenden Herzen, wo Stummheit sie sonst hätte zerspringen lassen. Alles aufgelöst glaubte ich in jenen langen Augenblicken, uns beide hinfortgerissen, untergegangen in einer siedenden Flut, gleichermaßen spottend jener belanglosen, einer Verrichtung gleichenden Fleischlichkeit meiner Wirtshausbuhlschaften, wie der parfümiert verfliegenden Scheinsinnlichkeit all der gemalten, gestickten, modellierten Schäferstündchen in den Heimen der vornehmen Leute. und so machtlos war ich meiner selbst gegen diesen verschlingenden Strom, dass mir unausweichlich schien, wir müssten gemeinsam getragen werden an die offensichtliche Mündung dieser Schnellen des Begehrens. Herb wie ein Backenstreich aus heiterem Himmel musste es mich also treffen, traf es mich, als ich mich just eines Nachmittags, da ich uns eben schon auf die Klippe zum letzten erlösenden Sturzbach hintreiben sah, plötzlich an einen harten und kalten Felsenschellen fand, inmitten der heißen Auflösung. An den Stein jenes verhaßten Wortes, welches nicht seien wollte, denn fester, eindeutiger Sinn und Gebot jenes alles vernichtenden Wortes, welches in unserem Verschmelzen allein Amalia gehörte und alleine mir galt. Nein. Bei seinem ersten Ertönen verspürte den Schlag ich zwar, welchen es mir versetzte, doch glaubte ich ihn noch, es tief in mir schon besser wissend, wie den Tatzenwischer einer zu heftig gekraulten Katze nur einen schnell vergessenen Teil des Spiels. Nahm ihn zu mehr nicht Anlass, denn meine Zudringlichkeit zu erneuern, zu verstärken, nur um unverändert, mit noch nüchternerer Stärke, das Nein schallen zu hören. Einmal erklang es dann noch, bevor es sich vereinte mit einem leiblichen Wegstoßen, Abkehren. Und ich begriff seinen völligen, mich zerstörenden Ernst. Nun aber ist's ein sonderbar Ding mit jenem Wörtchen. Solange ich anfangs brauchte, es wahrlich zu hören, dies Nein, geschweige sei es, ihm zu gehorchen. Sobald es gehört, zähneknirschend befolgt, wahrhaft begriffen war, sobald ward's mir mit einem Mal unmöglich, etwas anderes zu hören. Sobald tönte es mit und durch alle Bejahung selbst. Während ich mich noch in der falschen Gewissheit wähnte, eines nahen Tages stünde die Ernte bevor, war mir alles, was mir in unserer Laube vergönnt ward, der reine Genuss süßen Vorgeschmacks, die Bitternis allen Aufschubs nur reizvolle Erinnerung, dass unser die köstlichste Frucht ja noch harrte. Als mir nun aber dämmerte, dass jene verbotene Frucht bestimmt war, hoch und sicher am Baum zu verbleiben, und ich mich am Ende jeden Tages aus unserem Laubenparadies vertrieben vor der Pforte wiederfand, mit nichts denn der Erkenntnis, dass mir armem Adam der Grund, mich zu schämen, vorenthalten bleiben sollte. Ja, da ward mir auch all das andere wertlos. Da ward es mir zu nichts, denn einem stumpfen Abglanz jenes Verwehrten. Ich fühlte mich wie ein Verdurstender, dem man Tischdecke ausbreitet, einen Becher, einen Krug vorsetzt, was ihn mit Hoffnung erfüllt und Dankbarkeit, just bis er erfährt, dass Krug, Becher leer bleiben werden, es weder Wasser gibt für ihn noch Wein, und der die Vorbereitung nun nicht anders verstehen kann, denn als grausamsten Hohn. Amalia hatte mir alles zu geben, sonst war's nicht genug. Vergessen, abgetan waren mit einmal die Zeiten, da ich jeden Blick, jedes Wort, jede noch so sanfte Berührung Amaliens abends dankbar heimtrug, wie ein Kleinod glosend in meiner Brust. Nun waren mir die kühnsten Eroberungen, waren alle Küsse nahe des Unantastbaren, waren alle innigsten Schwüre und Seufzer nichts. Blind und taub ward ich für alles, was da war, was Amalia und ich besaßen und was uns vereinte, und übergroß alles verstellend, verdrängend waren Geist und Sinne mir erfüllt von dem, was fehlte, vom einen, was uns schied. Schon des Morgens erhob ich mich mit einem Herzen voll des Vorwurfs, einer Empfindung des mir verweigerten Rechts, vorenthaltenen Lohns. Und bereits mit diesem enttäuschten Groll begab ich mich nun auf den Weg ins einstige vorstädtische Paradies, wo mir zuvor jeder Schritt meine sehnende Freude, ungeduldige Erwartung hatte anschwellen lassen, pumpte mir nun Stapfer um Stapfer mehr Beklemmung in meine Brust, trieb schneller und schneller in meinem Hirn das Rad des empfundenen Unrechts. War nicht alles, was Amalia, o tief gestürzte Göttin, mir gab, nur falsches Versprechen, grausame Vortäuschung? Immer seltener wurden die Nachmittage, da die wahre Amalia noch ein Balsam wusste, diese schwerende Wundheit zu lindern. Immer häufiger trat ich des Abends solch schwarzen Gemüts aus der Pforte wieder hervor, wie ich angelangt war, und suchte das nächste dichte Gebüsch, um dahinter mir Priap, zornig, heiß und rau, selbst eine leere, befriedigungslose Erleichterung zu verschaffen. Freilich empfand Amalia diese Verfinsterung. Freilich stach ihr in die Nase, wie mein Begehren trübend gärte und zur stinkenden, sauren Gier ward. Wo eben noch unsere Verschmelzung nie innig genug sein mochte, zwängte und keilte sich nun das Nein dazwischen und spreizte uns mehr und mehr auseinander. Und dies nicht allein in jenen Augenblicken, da es aus Amaliens Mund erklang und mich aus ihren Armen verstieß, aus unserer Sinnen berauschten Atemlosigkeit, es mich abrücken ließ mit erkaltetem Herz und verletztem, verletzendem Blick. Es entzweite uns auch gerade in der Umarmung, in welcher wir uns nun als Kontrahenten wiederfanden. Ich als in Schach gehaltener Eroberer, Amalia, die standhaft belagerte. Jeder Kuss, jede Liebkosung, jedes zärtliche Wort ward Scharmützel, strategischer Zug, Forderung des Zugeständnisses in einer Friedensverhandlung. Alles begann sich an jenem von mir erbarmungslos beanspruchten, von Amalia so bedauernd wie beharrlich verwehrten Ziele zu messen. War zuvor jeder neue, gewagtere Reiz uns gemeinsamer Triumph, drohte nun Amalia eine Niederlage zu sein, was mir galt als Erfolg. Solange Amalia sich noch versichert glaubte, dass ich mir selbst auch jene Grenze steckte, welche sie verlangte, so lange vermochten wir beide uns unserer Leidenschaft zu ergeben, bis in nächste Nähe zu jenem Verbotenen. Nun aber, da jede meiner Zärtlichkeiten ein heimtückischer Angriff sein mochte, um Amalia in einem Augenblick selbstvergessender Schwäche über nämliche Grenze zu reißen, da war keine Hingabe mehr möglich, welche nicht stets ein wachsames Auge offen behielt. Da scheute und wehrte Amalia viel früher schon misstrauisch jede Näherung nur an jenen Verteidigungswall. Was einst freimütige, sich selbst belohnende Liebesgabe Amaliens war, ward nun widerstrebendes Opfer, kein Kuss mehr geschenkt oder empfangen, ohne die Sorge, er möge zu weit die Pforte öffnen. Das verschob mir Liebe und Hass. In allem, was Amalia gern und aus freien Stücken an Zärtlichkeiten mir zugestand, erkannte und empfand ich nun hassend, dass dieses nur immer war, was ihr nicht gefährlich erschien, mithin also nichts denn Vertröstung, Beschwichtigung. Dafür jedoch fasste ich finstere Liebe zu etwas Neuem, zu Leid, welches ich Amalien tat. Zunächst allein zu solchem, welches ihr selbst lediglich reuig gewordene Freude war. Zu frech, verbotsübertretenden Küssen, welche Amalia mir gerade deswegen übel nahm, weil auch ihr sie besser gefielen, denn sie sich's gestatten durfte. Dann jedoch fand ich eine andere, bittere Befriedigung, wann immer mir die Erschleichung solcher Liebkosung verwehrt ward. Bisher hatte ich dies lediglich schmollend geduldet, mich wie nach einem Nasenstüber allein in beleidigter Blessiertheit von der Strafenden abgewandt. Doch wie der Knabe keine Distel ungeköpft zu lassen vermag, an welcher er sich stach, selbst wenn er versteht, dass ihr kein böser Vorsatz innewohnte, so drängte etwas Vernunftloses in mir, jene Peinigung auf ihre Quelle zurückzuwenden. Dies Drängen lechzte nach dem Anblick einer wahren Verletztheit auf Amaliens Antlitz, gierte danach zu treffen, spießen, schneiden in das geliebte Herz, berauschte sich am Bewusstsein seiner völligen Ungerechtheit so sehr wie daran, dass freilich jeder dieser Stiche, Schnitte ebenso in meine Brust ging, dorthin, wo noch der wahrhafte, rechte Teil meiner Liebe saß. Jede Qual aber, welche ich mir derart selber zufügte, rechnete mein innerer Dämon nicht minder Amalia an und forderte Fortsetzung und Verschärfung der Buße dafür. Immer häufiger und niederträchtiger wurden so meine beschuldigenden, beleidigenden Worte. und je öfter ich kostete von jener verkehrten, schad- und schandhaften Lust, je mehr stachelte sie mich an, so wie man nicht lassen kann, frischen Schorfen eine Wunde zu kratzen, Anlass für sie zu suchen. Da erzwängten meine Finger sich verbotenen Weg unter einen Saum just und willentlich nur zur Herausforderung von Amaliens Abwehr und damit eines Grundes, ihr zu grollen, ihr böse Miene zu machen. Da stieß manchen Tag ich, kaum begrüßt, Amalia von mir, weigerte ihr Kuss und Umarmung, denn warum etwas beginnen, welches ihr nicht gedenkt, je zur Vollendung zu führen? Wie ich kalt und streng fragte. Bohrte mir damit selbst Dolche in die vergiftete Brust, wenn ich sah, wie sehr und mitunter vergebens Amalia rang, damit ihr das Auge nicht brach. Fand dabei aber, dass sie erst recht leiden solle dafür, dass sie mich so widerwärtig, schäbig und ungerecht machte. Die von mir derart ins Unrecht gesetzte Amalia verbiss sich alle Klage ob der Boshaftigkeit meiner Vorhaltungen. Sie ließ mich ihr Ankläger sein und mühte sich lediglich ernst und innig mir ihre wahrhafteste Unschuld in allen Punkten begreiflich zu machen. Wieder und wieder versuchte sie, mich die wahre Deutung ihres Neins vernehmen zu lassen. Ein »Ach, was sehnte auch ich selbst, dass ich nur dürfte, könnte«, ein »Ich versage es mir so sehr doch als euch«, ein »Nicht ich verbiete es euch«, »Die Welt verbietet es uns.« Wieder und wieder suchte sie mir zu erklären, »Ich bin nicht zuerst mein eigener Mensch. Zuerst bin ich meines Vaters Spross, bin zuerst die Tochter eines Grafen, bin Gefäß für adliges Blut, bin Fortsetzung einer reinen Linie. Mein Wert, meine Bestimmung ist zuerst und zuletzt Erben schenken zu können dieses Geblüts. Das andere an mir ist in den Augen der Ordnung lediglich Putz, Dreingabe, Schmeichelei. Es hängt mein Leben und alles Urteil, hängt meines Vaters Glück und Stand an jenem Siegel des Blutes der ersten Nacht. Nichts an meinem Leib, meinem Geist gilt dieser Welt bis dahin auch nur einen Deut so viel wie meine Jungfräulichkeit. O glaubt ihr, dem dies lediglich Hindernis ist der Erfüllung seines Begehrens, denn wahrlich, ihr vermöchtet dies mehr zu hassen, denn ich? Glaubt ihr nicht, ich würde alles darum geben, frei wählen, handeln, gelten und lieben zu dürfen? Und doch, es ist, es scheren Welt, Ordnung, Vater, sich nicht um noch so viel meines Sehnens und Flehens. Und solange es ist, so lang ist der Preis zu hoch, für einen nie mehr rückgängig zu machenden Augenblick des Verstoßes. Egal, wie sehr ich sehne, wie sehr ich leide, wie sehr ich liebe. Gleichviel mit welch ruhig beschwörender Gefasstheit Amalia diese Rede begonnen hatte. Zuletzt war ihre feste Stimme ins Beben geraten und ihre Augen von zurückgehaltenen Tränen betaut, welche wohl allein deshalb nicht zum Niederschlag wurden, da Amalia dem bloßen Ausbruch der Empfindung nicht gönnen wollte, hinfort zu waschen, was ihre Worte an fühlloser, überpersönlicher Wahrheit trugen. Durch das feuchte Glänzen hindurch sah sie mich mit innigem Flehen an, versuchte ihr Blick, den meinen zu packen und eisern zu halten, welcher sprunghaft und ausweichend ward, so lange und zwingend, bis sie auf den Grund meines Herzens zu schauen vermochte, ob Verständnis, Nachempfindung ihrer Verzweiflung dorthin vor- und eingedrungen war. An jenem Tage ließ ich jedoch meinen Blick nicht einfangen, ließ Amalia nicht in meine Tiefen schauen. Vor Scham glaubt ihr, sie möge dort meine Ungerührtheit entdecken? Mitnichten. Das Gegenteil war's. So verheerend der Brand und Fraß meiner Gier in mir wütete, so hatte er ja doch nicht gänzlich meine wahrhafte Liebe verzehrt. Hatten Amaliens Worte, hatte ihre stolze, wehrlos verwundete Erscheinung freilich erreicht und anklingen lassen, all das, was in mir noch Gutes war. Und hätte ich Amalia dies blicken lassen, hätte ich es auch vor meiner selbst eingestehen müssen. Wäre mir nichts geblieben, denn Abbitte zu leisten, meinen Groll eines gierigen Säuglings zu Grabe zu tragen, freien Verzicht zu gewähren auf das eine Letzte, um alles andere wiederzugewinnen. Dies aber gab meine Gier nicht zu. Sich schon beinahe tödlich getroffen sehend, warf sie sich zornig und krallend vor alles Schauen und Hören. Heute vernehme ich diese Worte Amaliens fast jede Nacht in harscher, zärtlich flüsternder Eindringlichkeit. Heute sehe ich sie als die Worte meiner Verdammnis. Damals jedoch hielt mir die Gier Augen und Ohren mit ihren ledrigen, klammen Klauen zu und raunte mit hässlichem Krächzen das eine und einzige in Verstand und Gemüt, was sie mich davon vernehmen lassen mochte. Das eine und einzige Nein. Dies Nein aber zerstörte auch alle Furcht, alle Hoffnung, mein urmacherisches Schaffen möge zu braver Redlichkeit verkommen. Sämtliche Hitze in mir, welche eben noch sich aus Liebe speiste und in Liebe verzehrte, geriet in eine Anstauung, welche anderen Auslass sich suchen musste, um mir nicht das Innere zu versengen. Mit einem Mal loderte wieder ein Schöpfereifer auf in mir, welcher sogleich alles bescheiden, allen Gehorsam gegenüber vernünftigem Vorsatz und gemäßigtem Fortschreiten wegbrannte. Das Nein tönte neu in meinem eigenen Geist. Nein, ich wollte nicht zäh das Alphabet durchbuchstabieren, bevor ich mich an Größeres wagte. Nein, ich wollte nicht Laut auf bedeutungslosen Laut erobern, bevor ich meine Maschine auch Sinn hervorbringen ließ. Ich wollte ihr jetzt schon das erste wahrhafte Wort abtrotzen. Ihr werdet meiner spotten, werdet mich lachhaftester Lüge zeihen, wenn ich euch berichte, wie ich denn auf jenes Wort verfiel, welches ich meinem Sprechapparat umgehend beibringen mochte. Und welches ihr wohl bereits erratet, denn gar zu offensichtlich ist seine Wahl. Ich aber schwöre, mein Verstand fand damals einen eigenen Weg dorthin. Bei allem Hochmut erkannte ich doch die Grenzen meines Vermögens und wusste, jedes längere Wort führte nur dazu, dass ich dessen Laute einen nach dem anderen würde erkunden und nachbilden müssen. So viel Betrug an der Größe der Anmaßung schien mir also nicht allein lässlich, sondern unerlässlich. Ein kurzes Wort sollte es sein, mit so wenigen Lauten wie möglich, und freilich bestens eines, welches jenen Klang auch enthielt, den einzig mein Mechanismus bisher beherrschte. Zwei Laute nur sollte es haben, und davon einer das A. Jeden anderen Buchstaben hängte ich davor und jeden hinter diesen ersten Vokal und fand mir dabei durchaus eine gute Handvoll an tatsächlichen Worten. Warum ich kein anderes davon erkor? Warum nicht da? Warum ab nicht oder an? Weil keines davon so eigenständig war, so selbstgenügsam, weil keines davon in sich nicht nur Wort, sondern einen möglichen Satz umfing, eine sinnhafte Antwort, wie jenes Wort »Ja«. Vollends jedoch werde ich euren Glauben wohl auf die Probe stellen, wenn ich euch erzähle, wie lange es währte, diese Wahl einmal getroffen, bis ich begriff, was ich da eigentlich tat. Wochen gingen dahin, in welchen ich aufs Ernsteste tüftelte an der mechanischen Wirklichwerdung jenes Wörtchens, und nicht einmal kreuzte dabei meinen Verstand, in welchem Verhältnis das Ja und sein Sinn standen zu jenem anderen Wort, welches zu jener Zeit meine Tage bestimmte. Gott, heißt es, schuf den Menschen nach seinem Bilde, ob auch er so blind war in seiner Schöpfung, wie wir menschlichen Schöpfer es zu sein vermögen in unserer Kunst? Und wenn dem so sei, was seiner selbst bildete er in uns Geschöpfen ungewollt, unbemerkt ab, was seiner Wünsche und Fehler, seines Hassens und Sehnens? All meiner Mühen zum Trotz und allem, was ich an Gestängen, Rädern, Scharnieren, Formung der mechanischen Mundhöhle und Lippen hinzufügte, entließ die Maschine nach Wochen aus ihrem ruckeligen Maul nichts denn eine Art Kra. Setzte statt des rundfülligen, weichen Anschliffs dem Vokal nur ein rostiges Krächzen voran. bis mir der Geduldsfaden riss, ich mein Werkzeug im Zorn zu Boden schleuderte und das krüppelige, leiblose Stangenwesen rüttelte und anschrie. Ja, ja sollst du sagen. Nicht diese Laute mehr. Ja will ich hören, tausendmal ja. Da riss mit einem Mal in mir der Schleier und ich verstand, mit wem ich da eigentlich sprach, wessen heimliches Ab- und Gegenbild ich mir da zu formen suchte, über wessen Sprechen ich in meiner Kunst wahrhaft die Herrschaft erlangen, wem wahrhaft dieses Wort »Ja« in den Mund legen wollte. Da aber kam jene Rechenschaft längst zu spät, um dem Werk noch Einhalt zu gebieten. Da ließ sie mich bestenfalls kurz, ob meiner Blindheit stutzen, nicht aber erschrecken, ob meiner Anmaßung. Da befeuerte sie eher noch mein Tun, ließ, zumal Amaliens Nein in selbigen Wochen an Härte und Schärfe nur immer mehr zunahm, mich mit umso größerem Eifer dem Augenblick entgegenbegehren, da ich zu vernehmen bekam, zu wenigst dies eine, dies selbstgezeugte, mechanische Ja.